um einen kleinen Überblick sich verschaffen zu können, wie viele Kinder sind denn derzeit weltweit in bewaffneten Konflikten oder an bewaffneten Konflikten beteiligt und vor allem auch wo?
Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach herauszufinden, aber die Vereinten Nationen und deswegen auch wir schätzen so 250.000 Kindersoldatinnen und Kindersoldaten gibt es weltweit. Die Zahl war mal höher, von daher ja, ist gut, dass sie kleiner ist, allerdings natürlich immer noch viel zu hoch mit 250.000. Das ist natürlich vollkommen inakzeptabel und sie werden vor allen Dingen von nichtstaatlichen Akteuren eingesetzt und so Regionen, wo das passiert ist, zum Beispiel Afghanistan, Südsudan, Somalia, aber auch, und das ist halt auch in diesem Jahr einer dieser Schwerpunkte vom Red Hand Day, die Region Syrien, Irak, wo das ganz oft der Fall ist.
Sie sagten gerade hauptsächlich Nichtregierungsorganisationen. Kann ich da, also ich höre daraus heraus, dass also welche Regierung hat denn Kindersoldaten irgendwie im Einsatz?
Das war mal höher, also gerade dieses 2002 in Kraft getretene Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention, was eben diese Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten thematisiert, das fokussiert eben sehr darauf, dass es staatliche Akteure auch viel in die Pflicht nimmt, eben keine Kinder mehr zu rekrutieren. Allerdings gibt es halt immer noch einige Staaten, die sich nicht daran halten und da wird zum Beispiel ein Beispiel, was auch ja wieder aktuell ein bisschen ja wieder im Fokus ist, ist zum Beispiel Myanmar. Da gibt es durchaus Probleme noch, dass da das Militär Minderjährige auch rekrutiert und die auch nicht von dieser Praxis ablassen wollen.
Also ich habe natürlich so ein bisschen vorher gelesen, dass ja jetzt, Sie sagten es auch eben schon, zum Beispiel der, also wahrscheinlich im Irak und in Syrien, der sogenannte Islamische Staat auch Kindersoldaten rekrutiert. Und natürlich hat man auch viel gelesen von der LRA, der Lord's Resistance Army. Ich erkenne da so ein Muster heraus, dass es irgendwie ja Terrormilizen sind, die halt irgendwie religiös motiviert agieren. Wie passt das denn zusammen?
Ja, da wird einfach sozusagen gekämpft und mit Leuten, egal wer, um einen Sieg zu erringen. Und da gehen natürlich dann solche Akteure sehr skrupellos vor. Und ja, das ist natürlich ein riesiges Problem. Gerade jetzt auch bei der LRA, der Lord's Resistance Army, die ja vor allen Dingen in Uganda auch aktiv war. Da gab es ja jetzt auch gerade den Fall, dass da ein Kommandant, der Dominic Ongwen, verurteilt wurde vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. In 61 Fällen wurde er schuldig gesprochen. Jetzt vor, ich glaube, ein, zwei Wochen war es der Fall erst. Und da haben wir zum Beispiel das Problem, dass er selber als Neunjähriger verschleppt wurde und selber quasi Kindersoldat war und dann aber selber, mittlerweile ist er 45 Jahre alt, zum Täter wurde. Und das sind natürlich dann wirklich sehr schwierige Fälle, was natürlich dann gut war, dass der Internationale Strafgerichtshof dann doch sehr eindeutig geurteilt hat. Aber das sehen wir halt gerade auch zum Beispiel in der Region Irak-Syrien, wo ja auch ehemalige Kindersoldatinnen und Kindersoldaten mittlerweile in Haft sitzen. Sprechen wir so von an die 1000 jungen Menschen, die natürlich auch erstmal Opfer sind, aber dann, man weiß es nicht, man muss sich dann im Einzelfall betrachten, vielleicht auch sogar wieder Täter waren im Einzelfall.
Ja, also ich höre es gerade auch schon bei Ihnen heraus, dass Sie sich selbst quasi da mit einem Urteil irgendwie schwer tun. Ich habe, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wie könnte ich da jetzt darüber urteilen, über einen Menschen, dem quasi selbst die Kindheit geraubt wurde und dann zum Täter geworden ist. Haben Sie da eine Haltung zu oder?
Naja, also wir sagen erstmal, wirklich, man muss sich den Einzelfall betrachten und erstmal sind diese jungen Menschen, also gerade jetzt in dieser Region da Irak, Syrien, die eben noch sehr jung sind und da in Haft sitzen, wo jetzt ja noch keine Kinderkommandanten oder ehemalige Kindersoldaten Kommandanten sind, soweit wir wissen, erstmal Opfer dieser ganzen Entwicklung da und denen muss erstmal geholfen werden. Das heißt, es muss eine Rehabilitationsmöglichkeit geben, Reintegrationsmöglichkeiten, aber natürlich muss man sich das angucken und schauen, dass es dann, wenn man herausfindet, die haben auch Verbrechen begangen, auch faire Gerichtsverfahren gibt und zum Beispiel Alternativen zur Inhaftierung, weil natürlich jetzt auch die Haftbedingungen in dieser Region nicht die besten sind. Also das ist aber insgesamt natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ja, deswegen gehen wir es eben auch an und scheuen uns da nicht und schrecken da nicht vor zurück, das auch anzusprechen, weil ja, ist halt auch ein wichtiges Thema, weil da könnte halt auch eine ganze Generation junger Menschen verloren gehen, die psychisch belastet sind und dann vielleicht eben auch aus diesem Rhythmus heraus, ja, es nicht besser wird in dieser Region zum Beispiel.
Konkret an dem Beispiel Dominic Ongwen Wie kann denn da ein, Sie sagten, Sie sprachen gerade von Resozialisierung oder Rehabilitation, wie kann denn das bei so einem Menschen aussehen und wie werden denn, also wo wird der denn inhaftiert, wie werden denn Haftbedingungen für diesen Menschen aussehen?
Also beim Dominik Ongwen ist ja jetzt ein spezieller Fall. Ich meine, der ist ja auch schon 45. Das ist natürlich, also ich meine, bei dem ist das wahrscheinlich ja verloren.
Ja.
Allerdings jetzt natürlich bei den jungen Menschen im Irak und in Syrien, da sind die Haftbedingungen ja gerade so, dass die viel in kurdischen Lagern sind und natürlich auch mit, also teilweise auch in großen Lagern und die Haftbedingungen halt schrecklich sind, sie ja natürlich auch mit vielen, vor allen Dingen älteren Menschen zusammen sind, also wo sie auch nicht vor Übergriffen zum Beispiel geschützt sind. Also das wäre zum Beispiel erstmal ein Punkt, sie da erstmal auch innerhalb der Haft in eine sichere Umgebung zu bringen, dass sie nicht mehr passiert. Und dann muss man natürlich wirklich sich die Einzelfälle betrachten. Also gibt es da zum Beispiel vielleicht auch noch Eltern oder aus welcher Region kommen die? Gibt es da noch irgendwelche Verwandten, die man einbeziehen kann? Dann muss natürlich geguckt werden, ob es da eine psychische Beratung braucht. Aber natürlich müssen auch Informationen gesammelt werden, was diese jungen Menschen überhaupt gemacht haben, wo sie eingesetzt waren, wie sie eingesetzt waren. Also nicht alle Kindersoldatinnen und Kindersoldaten sind jetzt die, die direkt an der Front kämpfen, zum Glück. Aber nichtsdestotrotz sind sie trotzdem in diese Kriege und in diese Konflikte eingespannt.
Ja, wie kann man sich das konkret vorstellen, wie diese KindersoldatInnen angeworben werden und aus welcher Motivation heraus da Kinder in den Krieg gezogen werden? Irgendwie, ich finde, das ist ein sehr krasses Bild, ja auch irgendwie ein Kind mit einer Waffe, was auch deutlich macht, dass dieses Bild irgendwie ein schutzloses Kind, was man irgendwie vielleicht nicht angreifen möchte oder so, sind das irgendwie auch so Beweggründe oder?
Na, die Beweggründe sind erstmal halt einfach seine Armee auszubauen und Kinder sind noch leicht zu manipulieren und sie werden natürlich zwangsrekrutiert, ja. Also das heißt, sie werden aus ihren Familien gerissen, teilweise werden ja sogar die Eltern einfach getötet und dann haben diese jungen Menschen halt niemanden mehr. Und da bieten sich dann natürlich sozusagen gleich die Mörderinnen und Mörder vor allen Dingen an, kommen dann zu uns und machen bei uns mit und sowas. Wir geben dir ein Umfeld, wir geben dir auch zu essen und sozusagen in dem Sinne wiederum Schutz, aber lassen sie dann gleichzeitig natürlich an der Waffe ausbilden, wo natürlich dann auch viele Kinder schnell traumatisiert sind, allerdings sie auch nichts anderes kennen dann, ja. Und ihnen fehlt natürlich dann eine Schulbildung und so weiter, aber das ist natürlich dann auch schwer wieder bei den draufzukriegen und sie dann sozusagen zu rehabilitieren und dann wieder psychisch auf die richtige Bahn zu bringen. Aber von daher schon ein sehr, sehr dramatisches Thema und einfach skrupellos von den Tätern.
Sie haben das ja gerade auch schon gesagt, viele der ehemaligen Kindersoldatinnen sitzen in Haft und mich würde jetzt interessieren, was gibt es da für Initiativen, die sich für diese ehemaligen Kindersoldatinnen einsetzen, um das irgendwie aufzufangen oder deren Interessen zu vertreten?
Ja, also das war ein Grund, weswegen wir halt hier in Deutschland gesagt haben, wir beschäftigen uns jetzt mal bei diesem Red Hand Day 2021 eben speziell mit diesen Kindersoldatinnen und Kindersoldaten im Irak und in Syrien, weil es da eben noch kaum was gibt. Also das ist halt wirklich ein Problem, dass es zu wenig Leute irgendwie wahrnehmen, dass das problematisch ist. Aber natürlich gibt es ein paar zivile Hilfsorganisationen, auch Terdesom oder World Vision und UNICEF, die halt auch in den Ländern vor Ort dann aktiv sind und versuchen da was zu bewegen. Aber auch von der gesamten Öffentlichkeit eben wird das Thema halt noch kaum wahrgenommen. Und da ist halt wirklich die große Gefahr, dass wenn man es nicht wahrnimmt und da nicht dran arbeitet, dass da eine ganze Generation verloren geht und es halt wieder zu neuen Gewalttaten kommen könnte oder sowas, weil diese jungen Leute eben auch nichts anderes gelernt hatten und auch keine Chance hatten, als dass sie Krieg kennen und Gewalt kennen.
Ja, perspektivisch vielleicht die Frage, wie kann man den Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten verringern oder wie schätzen Sie die Lage ein, ob diese Werte, also ob diese Zahlen auch wieder steigen werden? Sie haben ja gesagt, die Zahlen sind zuletzt gesunken, aber es gibt ja zahlreiche Konflikte, in denen Kinder eingesetzt werden und die ziehen sich ja fort.
Ja, also natürlich müsste man trotzdem grundsätzlich versuchen, dass die Konflikte weniger werden, die bewaffneten. Ja, also das ist natürlich die Grundlage, gibt es keine bewaffneten Konflikte, gibt es auch weniger Kindersoldatinnen und Kindersoldaten. Allerdings, es gibt mittlerweile Vorschriften eben durch dieses Zusatzprotokoll der Vereinten Nationen, aber natürlich gerade bei so nichtstaatlichen Akteuren wiegt das relativ wenig. Allerdings müssen halt staatliche Akteure da auch ein bisschen Vorbild sein und da haben wir zum Beispiel, ich sagte vorhin schon das Beispiel Myanmar, die noch Minderjährige auch in ihren Reihen haben und die sagten zum Beispiel auch dann Kinderrechtsorganisationen, fragten die mal, wie ist denn die Situation in Deutschland und in Deutschland ist es halt auch so, dass man noch mit 17 Jahren zur Bundeswehr kann und da an der Waffe ausgebildet wird. Das sind natürlich jetzt keine Kindersoldaten und Kindersoldatinnen im klassischen Sinne, aber es sind Minderjährige in der Armee. Das ist jetzt auch nicht verboten bei staatlichen Armeen laut der UN-Kinderrechtskonvention, aber entspricht natürlich nicht dem Sinn der Konvention. Und ja, in Myanmar war es dann halt eben so, dass die Militärs da gesagt haben, ja schaut doch mal bei euch selber. Ihr habt ja auch noch Minderjährige, die von eurer Bundeswehr, also von eurer Armee an der Waffe ausgebildet werden. Also wo ist das Problem bei uns? Aber da muss Deutschland sozusagen auch Vorbild sein und das zum Beispiel einstellen. Oder ein anderes Problem sind natürlich auch immer Rüstungsexporte, die natürlich auch Konflikte anheizen. Und wir haben viele Belege dafür, dass in verschiedenen Konflikten, wo Kindersoldatinnen und Kindersoldaten im Einsatz sind, also in Kolumbien, aber auch Syrien, Irak, auch die Kindersoldatinnen und Kindersoldaten mit deutschen Waffen schießen müssen. Und ja, das ist natürlich auch ein unhaltbarer Zustand. Deswegen ist da auch immer eine unserer Forderungen halt, Rüstungsexporte einzustellen.